Meine Frau und ich grüßen euch sehr, sehr herzlich im Namen Jesu. Wir freuen uns, dass wir wieder nach Hause gekommen sind, denn wir fühlen uns hier wirklich zu Hause bei euch. Ihr denkt so lieb an uns. Ich will es ja persönlich jetzt auch noch tun. Ihr habt uns Grüße geschickt, ganz liebe Grüße zu meinem Geburtstag, zu Weihnachten. Und ihr habt noch unterschrieben sogar alle persönlich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mich und auch meine Frau sehr, sehr bewegt. Und das zeigte diese Verbundenheit. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Ja. Und es ist doch wunderbar, wenn Menschen, die Jesus haben, so sich verbunden wissen. Jeder wohnt woanders, jeder hat einen anderen Beruf und jeder hat andere Aufgaben, aber trotzdem sind wir eins in ihm. Das schöne Wort, Friede auf Erden. Nicht? An das habe ich auch gedacht. Nämlich, das haben die Engel gebracht, als Jesus geboren wurde. Nun hat ja Luther übersetzt und den Menschen ein Wohlgefallen. So hast du es auch gelesen. Sonst heißt es im Urtext richtig, den Menschen, die eben nach Gottes Wohlgefallen leben. Das sind die also, die sich nach ihm ausrichten, die mit Sünde und Schuld zu Jesus gekommen sind und die neu geworden sind, die dann Frieden mit Gott haben und dann auch Friedensstifter werden. Das ist ein ganz wunderbares Wort. Denn viele beschweren sich und sagen, wo ist denn nun der Friede? Damals, die Engel haben es wohl gesagt, aber überall ist Krieg. Und darüber werden wir auch noch sprechen. Und der Herr ist ja derjenige, der Herzensfrieden gibt, aber der auch einmal den Völkerfrieden schenken wird. Er wird es machen, die Menschen kriegen es nicht hin. Ich kann mich noch erinnern, wie Franz Alt, einer der Journalisten, ein Esoteriker, ein Buch geschrieben, also ein dickes Buch, Frieden ist möglich. Er vertrat das und das war sowieso eine Welle. Wenn wir nur richtig demonstrieren und die Waffen abschaffen, Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter, dann wird Friede werden. Kurz danach war schon Krieg auf dem Balkan und so weiter, überall ein Durcheinander. Nein, beim Menschen ist der Frieden nicht möglich. Es ist interessant, da können Leute verwandt sein, sie können zum selben Stamm gehören, hin und her. Ich habe ja manches in der Welt erlebt, ob bei Indianern, auch bei den Schwarzen und so weiter. Immer Unfriede, ein Durcheinander. Hier ist nur einer, der Frieden schaffen kann, und das ist der Herr. Und nun haben wir ja das Hauptthema, das Generalthema, einen festen Standpunkt entwickeln. Einmal selber einbekommen, nicht? Man muss einen Standpunkt haben und auch einen Standpunkt des Glaubens und somit auch des Friedens. Aber der muss auch aufgebaut werden und der muss auch natürlich bewahrt werden. Und als Christen brauchen wir gerade inmitten von Unglaube und Verführung, und das ist heute unheimlich, Unglaube, Verführung breitet sich so stark aus, dass wir uns eben diesen festen Standpunkt eben aneignen müssen. Und das geht nur, wenn wir uns mit Gottes Wort befassen und wenn wir eine Gemeinde haben, in der wir geschützt sind, in der wir korrigiert und ermuntert werden. Das ist also ganz, ganz wichtig. Petrus hat zum Beispiel einige Worte dazu, nämlich im 2. Petrus 1, Vers 10. Da heißt es dann, darum, liebe Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr wenn ihr das tut, werdet ihr nicht mehr straucheln. Das heißt, ihr werdet nicht zu Fall kommen. Fest werden im Glauben. Und dazu müssen wir Gottes Wort lesen und wir müssen es hören. Das muss sich festsetzen in unseren Gedanken, im Kopf. Das muss unser Denken prägen und es muss in unser Herz hinein. Dann kann kommen, was will. Dann hält uns der Herr. Interessant, ich habe immer wieder Leute getroffen, besonders auch in Russland, in den Oststaaten überhaupt, wo Christen um des Evangeliums willen verfolgt wurden, geplagt wurden, gefoltert wurden, nach Sibirien geschickt wurden. Und gerade weil sie einen festen Standpunkt hatten, konnten sie ihren Glauben behalten und sogar andere beeinflussen, sogar die, die sie gefoltert haben. Menschen, die andere geplagt haben, kamen zum lebendigen Glauben an Jesus. Und manche waren alt geworden dabei. Jahrzehnte in einem Gulag. Fester Standpunkt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht Arbeitslosigkeit, das Geld wird knapp und wir sehen, was in der Welt alles los ist. Jeden Tag kann man eine neue Angst lesen in der Zeitung und im Nachrichten. Und wir müssen nicht Angst haben. Wir müssen das vielleicht miterleiden, aber der Herr ist immer mit dabei. Wir sind nicht allein. Und er hielt uns bei diesem festen Standpunkt. Aber dann ein zweites, der feste Standpunkt muss auch bewahrt werden. 2. Petrus 3, Vers 17. Meine Lieben, hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute, und da geht es auch um die Irrlehrer oder die die Bibel kritisieren, nämlich verführt werden und aus eurem festen Stand fallt. Also da, wo man auch fremde Stimmen hört, wo man Gottes Wort nicht mehr für richtig an und wichtig annimmt, da kann es gelingen, weil man eben nicht genug gewurzelt ist. Ich hatte mal einen schönen Apfelbaum gepflanzt, wunderschöne Krone, ich habe den extra ausgesucht und freute mich, als er so da stand, sagte, das wird ein Apfelbaum. Und komisch, wenn es mal regnete, so nach 2 Jahren, weil dann fiel der immer etwas um. Sagt mein Vater, naja, die Erde ist so weich. Ja, sage ich, die anderen fallen aber nicht um. Warum gerade der? Und dann habe ich ihn nach einem Jahr dann rausgezogen und da war nur nach einer Seite ein Stückchen Wurzel. Und da war alles verfault oder abgefressen von Maulwurf und so weiter. Er war nicht gewurzelt. Deshalb, die Krone nützt nichts da oben. Sondern man muss unten genauso gewurzelt sein. Das ist also wichtig. Und da müssen wir eben uns mit dem Wort Gottes befassen. Denn mit dem Wort Gottes wirkt auch der Heilige Geist. Denn Gottes Wort ist durch den Geist Gottes gegeben. Und wer Gottes Wort aufnimmt, nimmt auch die Kraft des Heiligen Geistes in sein Leben hinein. Und dann haben wir auch Ehe Sieg in der Anfechtung, wie sie auch kommt. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 9 heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das Herz wird fest durch Gnade. Dann sagt manch einer, naja, wenn es Gnade ist, dann wird mir es ja zufliegen. Sicherlich, Gnade ist ein Geschenk. Aber wir müssen auch Gnade annehmen, in der Gnade leben. Genauso wie die Gnade zur Errettung angenommen werden muss. Der Herr Jesus bietet sie jedem an, aber wer sie nicht annimmt, hat nichts davon. Das ist also wichtig zu sehen. Oder im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Und dann sagt er in Vers 5, Paulus zu dieser Gemeinde in Kolossä, ich freue mich über die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wir sehen also fest sein in unserer Zeit. In unserer Zeit sagt man ja, es gibt viele Wahrheiten. Wir dürfen nicht nur die eine Wahrheit sehen. Und das will man eben auch die Sache mit Gott von der Bibel sagen. Eure Wahrheit ist nur eine Wahrheit. Wir haben andere Wahrheiten. Selbst Pilatus fragte, was ist Wahrheit? Da gab es auch so viele Wahrheiten. Aber viele Wahrheiten sind Lüge in dieser Welt. Es gibt nur eine Wahrheit. Das ist Gott. Er ist der Wahrhaftige. Und zweitens, dein Wort ist die Wahrheit. Warum? Von Gott gesprochen durch den Heiligen Geist. Und da müssen wir nichts dran deuteln. Denn der Teufel will uns gerne Zweifel bringen. Dass das Wort Gottes eben heute nicht mehr gültig sei oder zumindest nicht wirkt in unserem persönlichen Leben, bei anderen schon und früher vielleicht schon, aber du bleibst allein. Das ist nicht wahr, das ist eine Lüge. Gottes Wort wirkt wunderbar. Und nun haben wir das erste Thema, ist Frieden heute noch realistisch? Ist das wirklich möglich? Wenn man das alles sieht, alles hört, in den Zeitungen liest, wenn man es in den Nachrichten hört, ja, dann denkt man, die Welt, die geht doch bald unter. Oder die Welt wird zerstört durch Menschen. Und viele sagen das sogar voraus. Ich möchte ein Wort lesen aus dem Alten Testament, wo auch der Frieden verheißen wird. Du hast gelesen aus dem Neuen Testament, wo der Friedensherrscher und der Friedensbringer auf diese Erde gekommen ist. Das ist wichtig. Aber hier wird er verheißen im Alten Testament bei Jesaja. Jesaja ist einer der Propheten, die ich am meisten liebe, weil er alle, ja eigentlich alle Themen anspricht. Und besonders eben spricht er von dem Kommen Jesu Christi. Ich lese in Kapitel 9, von Vers 1 an. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel und machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange und ihre Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, also Militärstiefel, jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunder, Rat, Gott, Held, ewig Vater, Friedefürst. Das ist es. Der Friedefürst, im Russischen heißt es Wladimir. Schöner Name, nicht? Wladimir, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit und von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also hier wird jemand verheißen, der nicht nur Frieden bringt, sondern er heißt Friede. An anderen Stellen heißt es, er ist unser Friede. Also Friede in Person. Und das ist mehr als einer, der vielleicht etwas Frieden bringt. Frieden ist das große Thema in unserer Zeit. Schon Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon. Man sehnte sich nach Frieden, damals als der Zweite Weltkrieg war. Den habe ich ja noch miterlebt. Ich habe den Tag erlebt, wo er anfing. Wir waren an der polnischen Grenze, wo das deutsche Militär dann reinmarschiert ist. Von da an war richtig Krieg. Wir haben Vertreibung und alles Mögliche miterlebt und alles sehnte sich nach Frieden. Und nun haben wir schon eigentlich 70 Jahre Frieden, was in Deutschland eigentlich geschichtlich noch gar nicht so da gewesen ist. Nicht? Immer wieder Kriege, 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 Kriege. Und wir sollten dankbar sein, dass es uns in dieser Zeit so gut gegangen ist, dass Gott uns nicht mehr gestraft hat als eben mal eine Teilung 40 Jahre, sondern wir sind wieder zusammengekommen ohne Krieg, dass es wirklich eine Friedenssache war. Und das war nicht wegen Demonstrationen. Das war ein Geschenk Gottes. Und ihm wollen wir dafür die Ehre geben, ihn rühmen. Aber die Geschichte ist voll von Mord und Totschlag, Hass und Grauen, Vergewaltigung, was man nicht jetzt alles wieder erlebt, gerade vom Nahen Osten her in Syrien und überall, ich will das nicht aufzählen. Und da zeigt sich eben der Terror, das Leid, die Angst, wie die Menschheit beherrscht wird. Und man weiß nicht mehr, was werden soll. Bei Lukas lesen wir es in Kapitel 21, den Menschen wird bange werden auf Erden. Wir leben in dieser Zeit. Das ist ein Kennzeichen für das Kommen Jesu Christi. Denken wir auch daran. Wenn alles dieses geschieht, Kriege, Kriegsgeschrei und so weiter, Jesus kommt bald. Das sind Zeichen der Zeit. Natürlich kommen wir manchmal auch in die Angst hinein, aber die können wir ablegen und wir können zum Frieden kommen. Der Herr führt uns hindurch. Es gibt falsche Wege zum Frieden. Nicht? Parolen nützen nur nichts. Frieden schaffen ohne Waffen. Oder die Friedensbewegung, die bei uns ja auch sehr stark war mit ihren Demonstrationen. Und man meinte, man müsste nur überall in jedem Land zum Frieden aufrufen und den Kriegsdienst verweigern. Die Leute tun es eben nicht. Weil sie eben in der Sünde leben. Der Mensch ist böse und er wird vom Teufel noch obendrein getrieben. Dann nützt es auch nichts, wenn man Bibelverse aus dem Zusammenhang nimmt und in eine falsche Zeit hineinbaut, nämlich Schwerter zu Pflugscharen machen. Das hat man im Osten drüben gemacht und bekamen Schwierigkeiten. Die haben dann Schwerter genommen, haben zu Pflugscharen geschmiedet und meinten, wir könnten das ja so machen. Aber das ist noch nicht die Zeit. Das ist erst die Zeit, wenn das tausendjährige Friedensreich da ist, wenn Jesus Christus mit den Seinen, die entrückt waren, wiedergekommen ist. Dann ist Weltfriede, dann ist der Teufel gebunden für 1000 Jahre. Und dann wird Friede sein, auch im Nahen Osten, überall. Und sie werden wirtschaftliche Beziehungen haben, freundschaftliche Beziehungen. Es wird anders sein. Das ist Zukunftsmusik. Wir müssen zunächst einen anderen Frieden haben. Manche meinen, durch Stationierung von UN-Soldaten würde Frieden geschaffen. Manchmal sind diese Soldaten selbst noch Gauner und Räuber. Auch das haben wir gelesen. Auch das hilft nicht immer. Und es wird vorher anders sein. In Joel 4 heißt es, sie werden ihre Pflugscharen zu Schwertern machen. Das ist, bevor Jesus Christus wiederkommt. Und wir sehen, wie die Waffen gebaut werden und angewandt werden. Oder manche meinen, die gerechte Umverteilung von Gütern, das würde Frieden bringen in der Welt. Nicht? Dann sagt man ja, wenn man da in Afrika mehr tun würde, auch in manchen Gegenden von Südamerika und Indien und überall, auch das würde nichts nützen, die Umverteilung. Denn man sieht es ja, selbst da, wo die Hilfen gegeben werden, sind oft gewisse Leute, die sich das selbst einsacken und den Armen gibt man doch nichts, weil der Mensch böse ist. Da ist er ungerecht einfach. Oder wenn man neue Wirtschaftssysteme eben installiert, nicht? Dann kann der Kommunismus kommen, da kann irgendetwas kommen. Der Mensch wird immer ungerecht sein. Oder Revolutionen, die haben immer nur Millionen von Tote gebracht. Auch das bringt keinen Frieden. Ja, das jüdische Volk klagte einmal in Jeremia 14, Vers 19. Wir hofften, es sollte Frieden werden, aber es kommt nichts Gutes. Wir hofften, wir sollten heil werden, aber es ist Schrecken da. Es war die Zeit, da Israel oder Juda in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Sie haben gehofft, es wird alles gut werden. Und da waren auch noch Propheten, da waren die Priester, die haben das Volk belogen. Sie lebten in der Sünde, haben andere Götter noch gehabt. Und dann sagten sie, Gott segnet uns. So wie man heute es oft sagt, Gott segnet alles. Jede Sünde wird gesegnet. Nicht wahr? Auch die Ehe der Homosexuellen. Und wenn wir was sagen, sind wir gleich Feinde von Minderheiten. Nein, nein, das sind wir nicht. Wir lieben diese Leute, wollen sie auch erretten, wollen ihnen helfen. Aber wir können das nicht bejahen. Warum? Hat Gott seine Meinung geändert? Manche sagen ja, Jesus hat davon nichts gesagt. Im Alten Testament steht, Gott ist das ein Ekel. Wir müssen sehen, wie Gott empfindet. Da können wir doch nicht segnen, was Gott ekelt. Und das soll man jetzt nicht auffassen als eine Hetze gegen diese Leute. Wir haben mit diesen zu tun. Wir sorgen uns um solche Leute auch. Das ist eine Tatsache. Aber wir müssen auch die Wahrheit sagen. Genau wie wir anderen Leuten, die eben in Sünden leben, sagen müssen, dass das Gott nicht gefällt, dass es eine Erneuerung gibt. Man muss nicht Gefangener einer bestimmten Sache sein. Er macht frei. Damals gab es eben Propheten auch in Juda, die dem Volk falsche Friedensversprechungen machten. In Jeremia 6, 13 und 14. Priester und Propheten gehen mit Lügen um und heilen den Schaden meines Volkes nur oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Oder wir lesen es in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Man wird einmal sagen in der Endzeit, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Aber dann wird das Verderben viele schnell überfallen. Die Bibel zeigt es uns, dass der Mensch nicht friedensfähig ist. Warum? Weil er in der Sünde lebt. Wir lesen das in Römer 3, Vers 17. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das ist der Friede, der Herzensfrieden. Den kennt der Mensch nicht, weil er Jesus ablehnt. Dann sucht man ihn im Buddhismus, man sucht ihn irgendwie in der Esoterik oder irgendwo und man kommt immer tiefer in den Unfrieden hinein. Nämlich Jesus ist derjenige, der Frieden gibt. Und wir lesen in Jesaja 48, Vers 22, die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht der Herr. Auch das müssen wir hier sagen. Nicht die Welt wird keinen Frieden haben, wenn sie gottlos lebt. Warum kann die Menschheit nicht von sich aus zum Frieden gelangen? Gibt es verschiedene Gründe. Also das Erste, was ich schon sagte, der Mensch lebt in der Sünde. Und das liest man besonders in Römer Kapitel 3. Jeder Einzelne ist ein Sünder und getrennt von Gott. Und er wird beherrscht von der Sünde. Und ein Zweites, in dieser Welt lebt der Diabolos. Das ist Satan, der Gegenspieler Gottes, der natürlich nicht so stark ist wie Gott, sondern abgefallen ist von Gott. Und der noch kämpft, bis Jesus wiederkommt. Und der verführt die Menschen. Er hat Adam und Eva verführt. Er hat die Massen verführt. In der Bibel lesen wir, der die ganze Erde, die ganze Welt verführt. Ökumene heißt das Wort. Die ganze bewohnte Erde verführt er. Auch die Regierungen verführt er. Wir lesen es in der Offenbarung Kapitel 16, wo von Harmagedon die Rede ist. Da heißt es, dass in der Endzeit eine satanische Dreieinigkeit regieren wird. Nämlich der Satan, das Tier ist der Antichrist und der falsche Prophet. Und aus dem Munde dieser drei Wesen gehen unreine Geister gleich den Fröschen. Das sind Dämonen. Und die verführen die Regierungen zum Krieg, damit sie in die Jezreel-Ebene ziehen, nach Jerusalem in Israel und dann nach Jerusalem ziehen wollen und werden viele Völker mitnehmen zum Krieg. Das ist Satan, der die Völker aufhetzt, dass es keinen Frieden geben kann. Was beinhaltet eigentlich der Begriff Frieden? Im Allgemeinen heißt es keinen Krieg führen, nicht? Das ist die einfache Antwort. Oder keine Gewalt gegeneinander begehen. Und das wünschen wir natürlich, dass das jetzt entfällt, dass die Leute damit aufhören, aber sie schaffen es nicht. Und die Bibel spricht auch vom Frieden. Und sie sagt es so, im Alten Testament gibt es das hebräische Wort Shalom. Es kommt im Alten Testament 210 Mal vor. Also Gott spricht im Alten Testament sehr oft schon vom Frieden. Es bedeutet vollständig sein, alles in Ordnung sein. Etwas, was heil macht und was heil ist. Oder es bedeutet das Intaktsein einer Gemeinschaft. Ob es nun eine Ehe ist, ob es eine Gemeinde ist, ob es ein Volk ist, ob es die Völker untereinander sind. Alles das ist damit gemeint. Und es bedeutet so viel wie wirklich glücklich sein. Shalom. Und meistens steht Shalom im Zusammenhang mit Gott. Shalom, Friede, ein Geschenk Gottes. Und dann sehen wir weiter. Shalom im Neuen Testament. Irene, der Name Irene, kommt von daher, nämlich Frieden. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, und dass wir, wenn wir gerettet worden sind durch Jesus Christus, Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott. Das heißt, der Kriegszustand mit Gott ist beendet. Manche sagen, ja, ich habe keinen Krieg mit Gott. Ich lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, aber gegen ihn habe ich nichts. Muss ich immer sagen, aber er hat was gegen dich. Warum? Wegen der Sünde. Das ist es, was den Zorn des Herrn erregt. Die Sünde, den Sünder liebt, aber die Sünde hasst er. Und wenn der Mensch die Sünde festhält, dann steht auch der Sünder eben unter dem Gericht Gottes. Aber dieser Kriegszustand wird beendet, wenn man zu Jesus kommt und den Friedenskönig annimmt, dann ist alle Sünde, alle Schuld vergeben und dann wird Gott zum Vater. Und dann hat man Frieden im Herzen. Frieden, Shalom, in Jesaja 48 lesen wir das in Vers 18, nämlich es ist ein segensreiches Verhältnis zu Gott und mit Gott. Da lesen wir, ach, dass du auf meine Gebote achtetest, dann sollte dein Friede sein wie ein Wasserstrom. Nicht so ein Plätschern, so ein kleines Bächlein, sondern wie ein Wasserstrom. Nicht? Der Rhein ist ja bei uns der größte Strom. Wir wohnen 50 Kilometer davon, deshalb ist es ein bisschen wärmer als im Oberwesterwald. Ja, es ist Warmwasserheizung. Aber es gibt größere Ströme. Ich habe einige gesehen, den Amazonas, einen Riesenstrom, oder Mississippi und der Ob in Sibirien und so weiter. Riesenflüsse, der Amazonas. Einige Stellen konnte ich kaum das andere Ufer sehen. Und dann kommen die Wassermassen in einer Ruhe daher, mit einer Masse und einer Wucht. Und selbst wenn manchmal Riesenbäume reingefallen sind, bei Stürmen und so weiter, die werden mitgerissen. Der Baum kann solch einen Fluss nicht aufhalten. Und das ist eigentlich gemeint, wenn Stürme in unser Leben hineinkommen, wenn wir unser Verhältnis mit Gott in Ordnung haben, nämlich dann wird der Friede sein wie ein Wasserstrom. Dann werden uns die Wehchen und die größeren Wehen nicht so aufhalten können, in unserem Glaubensleben nicht nach unten reißen können, sondern wir reißen es mit. Unser Friede. Wir besiegen diese Dinge dann. Das ist es eben. Friede. Friede auf Erden. Den Menschen seines Wohlgefallens, heißt es wörtlich in der Engelsbotschaft. Da geht es um den Herzensfrieden und es geht einem um ein Wohlbefinden, was er hier verheißt, und um einen Segen Gottes. Also weiter. Shalom, Irene, Jesus Christus ist der Friede. Das lesen wir in Epheser 2 in Kapitel 4. Er ist unser Friede. Und hieraus ergibt sich, dass Menschen, die Jesus angenommen haben, Friedensboten, Friedensstifter werden. Dass sie auf einmal auf den anderen zugehen können. Dass auf einmal eine Ehe klappt. Dass man auf einmal sagen kann, ich habe dich lieb und vergib du mir. Und ich will dir auch vergeben. Das ist es. Da wird auf einmal Friede. Und da wird auf einmal Liebe daraus. Übrigens ist Friede auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Friede, Freude und so weiter. Eine neunfache Frucht. Das lesen wir im Epheserbrief. Im Galaterbrief, Entschuldigung, war der erste Fehler heute. Ja, im Galaterbrief, ja. Also, da wo man mit dem Herrn in Ordnung ist, wirkt der Heilige Geist. Und dieser Geist Gottes gibt uns diesen Frieden. Eine wunderbare Ruhe. In Epheser 6 heißt es, in Vers 18, wir sollen bereit sein zu treiben das Evangelium des Friedens. Nicht? Das Evangelium ist eine Botschaft des Friedens. Wo Gott mit uns Frieden schließen will, wo wir uns versöhnen mit anderen Menschen. Es ist schlimm, wenn Menschen nicht vergeben können und nicht Vergebung annehmen wollen, wenn sie auf ihren Standpunkt beharren. Und das sind die unglücklichsten Menschen selber. Die machen nicht nur andere unglücklich, sondern sich selber auch. Und deshalb muss man hier umdenken. Friedensevangelium bringen. In Argentinien hatte ich ein Gespräch mit einem Friedensrichter. Das ist also einer, bevor es zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung kommt, er mit diesen Leuten erst einmal spricht und will sie ja, zum Frieden bringen. Und ich weiß noch, wie einer mir sagte, ich habe da das ausprobiert, unter anderem ein Ehepaar kam und hatte sich so in der Wolle, und sie wollten sich unbedingt scheiden lassen. Dann sagte ich zu ihnen, habt ihr schon mal miteinander gebetet? Nein, noch nie gemacht. Dann möchte ich euch eine Viertelstunde Zeit geben, geht in den Nebenraum, sprecht mal miteinander und betet mal. Und er sagte, sie kamen nach einer Viertelstunde raus und sagten, wir wollen uns nicht mehr scheiden lassen. Wir haben zum ersten Mal gebetet und wir denken, das wird gehen, das wird unser Leben gelingen. Der Mann, ein gläubiger Katholik, nicht wahr, sagte, ich habe das versucht und das habe ich einige Male erlebt. Er konnte dadurch Menschen zu einer guten Ehe verhelfen. Frieden mit Gott, dann auch Frieden untereinander. Oder Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne die man nicht den Herrn sehen kann. Ich habe ein Buch gelesen jetzt von einem indischen Wissenschaftler, der sagte, bei uns in Indien gab es einen Stamm der Kopfjäger, so gefährlich. Wer da hinkam, ein Fremder, dem wurde sofort der Kopf abgemacht, Schrumpfkopf wurde draus gemacht. Und es wurde verboten von der Regierung, sich dort überhaupt dorthin zu begeben. Und ein Missionar, ein Engländer, hat es dann doch getan. Und man hat ihm nicht den Kopf abgehauen, sondern sie haben sich bekehrt und dann hörten sie auf mit dem Köpfe abschlagen. Da war auf einmal Frieden. Und einige gingen zur Schule und manche sind jetzt schon Wissenschaftler geworden. Das macht Gott aus Menschen. wenn das Evangelium des Friedens diesen Leuten gebracht wird. Das ist wunderbar. Ich habe bei den Indianern bin ich gewesen. Und da war ein Stamm, die waren so gefährlich, die hatten immer Krieg mit dem nächsten Stamm. Die haben sich die Frauen gegenseitig gestohlen und vieles andere mehr. Und jetzt haben sie Jesus angenommen, ein Teil dieses Stammes, und auf einmal ist Frieden. Beten den anderen Frieden an, die haben sich auch bekehrt. Frieden durch Jesus Christus. Er ist unser Friede. Das ist also praktisch, das ist keine Theorie, das kann man wirklich erleben. Oder in Philipper 4, Friede, der höher ist als alle Vernunft, als unser Verstand. Viel, viel mehr, weil er von Gott herkommt. Die Bibel sagt, dass wir vom Verstand her nicht vieles können, denn unser Verstand ist verfinstert, sagt Epheser 4, Vers 18 und 19. Und sie sind aus dem Leben aus Gott entfremdet. Sie haben nicht mehr die Art Gottes. Und sie haben verstockte Herzen, steht da. Und sie sind abgestumpft. Und sie haben sich der Ausschweifung ergeben. Jeder lebt eben für sich. Und nun ein weiteres, und der Friede nun in der Völkerwelt. Hier in Jesaja 9, da wurde es gesagt, dass er der Friede ist, der Einzelnen, aber er will in der Völkerwelt Frieden schaffen. Auch in Israel selber. Jesaja lebt in einer Zeit, wo die Menschen in Juda sehr gottlos waren. Und deshalb musste Juda ja dann in die babylonische Gefangenschaft. Und da wird es dann vorher gesagt, im 8. Kapitel, wie gottlos sie waren. Sie waren dem Okkultismus so zugeneigt. Da heißt es dann in Vers 19, 8 Vers 19, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister fragen und die Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, dann sollt ihr sagen, solltet ihr nicht lieber Gott befragen oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung, das heißt hin zur Tora, das heißt damals das Alte Testament, und hin zur Offenbarung Gottes, hin zur Bibel. Wenn sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, das heißt, wird keine Hoffnung mehr sein. Und sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Eben kein Friede, das Gegenteil. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen, ihrem König und ihrem Gott, so wie es heute auch gemacht wird. Regierung ist schuld. Macht ja auch Fehler, sicherlich, aber wer kann ohne Fehler regieren? Er wird nur auf andere geschimpft und auf Gott. Wie kann Gott das zulassen, wenn es den gibt? Sonst fragt man ihn nicht. Wie kann Gott es zulassen, dass er über die Gerechten auch regnen lässt? Wie kann Gott es zulassen, dass die Ungerechten die Sünder auch gut zu essen haben? Und wie gut? Da fragen sie nicht danach. Und sie werden über sich blicken und unter sich blicken und finden nur Trübsal und Finsternis, und gehen irre im Finstern. Das ist es. Friedenlose Zeit. Und dann verheißt hier schon im 8. Kapitel Gott durch Jesaja dieses: Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, die friedenlos sind. Und dann sagt er etwas ganz Besonderes. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali? Wo ist das? Das ist um den See Genezareth. Da waren fremde Leute angesiedelt worden durch einen Assyrerkönig, als die 10 Stämme weggeführt wurden. Und die brachten Okkultismus mit, fremden Glauben. Es gab einen Mischmasch. Aberglaube machte sich breit. Und nun soll da Licht kommen. So wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer. Via Maris. Das ist die Straße am Meer. Nämlich die große Handelsstraße. Die ging auch in Kapernaum vorbei, wo der Levi saß, den der Herr Jesus dann mitgenommen hat. Und Jesus wohnte in Kapernaum, dort an der Zollstation. Und hier wird es schon gesagt, es wird Frieden sein. Wo hat Jesus angefangen zu wirken? In Galiläa. Wo hat er die ersten Wunder getan? Da oben. Wo hat er die ersten und die meisten Dämonen ausgetrieben? In Galiläa, wo es so finster war. Und Menschen kamen zum Frieden. Das hat er bewiesen und das geschieht heute immer wieder. Wir erleben es immer wieder, wie Menschen froh und frei werden durch den Herrn Jesus Christus. Ja, bis zur Wiederkunft Jesu Christi wird natürlich Folgendes noch sein, nämlich Daniel 9, Vers 26 sagt, bis zum Ende wird es Kriege geben. Also bis zur Wiederkunft Jesu Christi wird es Kriege geben. Folgendes wird sein, wir lesen das in Hesekiel Kapitel 38 und 39, Gog aus Magog wird gegen Israel ziehen, ein Volk aus dem äußersten Norden von Israel ausgesehen, mit Nachbarvölkern, die werden Israel überfallen und ein großer Teil der Welt wird mitziehen, aber Gott wird das Volk schützen und die Juden werden zum Glauben kommen und sie werden gerettet werden. Dann sehen wir weiter in Sacharja 12 und 14, alle Völker werden gegen Jerusalem ziehen. Das lässt Gott noch zu, ehe Jesus Christus wiederkommt. Und dann Harmagedon wird sein, nämlich zur Zeit des Antichristen. Auch da werden die Völker sogar über den Euphratstrom kommen, der versiegen wird. Die Soldaten vom fernen Osten werden mit Schuhen hindurchgehen können und werden auch gegen Jerusalem ziehen. Und der Herr lässt es zu, damit die Juden zum lebendigen Glauben nicht nur an Gott kommen, denn viele sind Atheisten, sondern sie sollen an Jesus Christus auch gläubig werden. Und ein großer Teil wird gläubig werden. Und dann sehen wir in Offenbarung 6, da ist ein Reiter auf einem roten Pferd. Und der muss den Frieden von der Erde nehmen. Die Menschen sind dann gar nicht friedensfähig, obwohl sie wollen. Jetzt ist das Gericht Gottes da. Und das wollen viele nicht hören, dass Gott auch Richter ist, dass Jesus sogar Richter ist. Und die Seinen werden einmal Mitrichter sein. Auch das müssen wir den Leuten sagen. Gott lässt nicht einfach alles durchgehen in dieser Welt, auch nicht bei uns Gläubigen. Das ist gut, wenn wir unsere Sünde erkennen und sie bekennen, dass sie vergeben wird und der Teufel uns nicht mehr anklagen kann und der Herr uns sie nicht vorhalten kann, damit wir keinen Lohn verlieren. Das ist das Wunderbare, dass wir doch eben in seiner Hand dann noch bleiben können. Dann sehen wir doch, dass nach einer 7-jährigen Herrschaft des Antichristen, der großen Unfrieden bringt, denn er will als Gott verehrt werden und wird alle die, die gegen ihn sind oder ihn nicht annehmen, verfolgen. Das ist noch keine Friedenszeit, sondern Unfriede. Er wird sich aufspielen als der große Friedensbringer, deshalb wird man ihn wählen. Und dann wird er gerade das Gegenteil zeigen. Wir sehen weiter, Jesus erscheint dann endlich auf dem Ölberg zum Kampf gegen diese Völker. Auf dem Ölberg wird er sein, er wird dann Frieden schaffen, wird in Jerusalem einziehen. Der Ölberg wird sich spalten und das Kidron-Tal wird riesengroß werden. Es wird das Tal Josaphat genannt. Josaphat heißt Gottes Richter. Und da werden die übrig gebliebenen Völker, die besiegt sind durch den Herrn, gerichtet werden. Das wird am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches sein. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Er wird es gewinnen. Und dann wird man nicht mehr lernen auf einer Kriegsakademie, nämlich Kriege zu führen. Auch das wird vorbei sein. Und schließlich erscheint Jesus dann persönlich auf einem weißen Pferd und ein Gefolge, ein riesiges Heer auf weißen Pferden kommt aus dem Himmel. Das ist eine Stelle, die zeigt, dass es Pferde im Himmel geben wird. Ja, ist euch mal aufgefallen? Ja, nicht, da denkt man gar nicht drüber nach. Ist auch nicht so wichtig, die Pferde sind nicht so wichtig. Besser ist die unzählbare Schar, die erlöst ist und Jesus, nicht wahr? Und dann wird der Satan gefangen für 1000 Jahre im Abyssos, im Abgrund. Das ist noch nicht die Hölle, da kommt er später erst hin. Für 1000 Jahre. 6-mal wird in der Offenbarung Kapitel 20 gesagt, dass 1000 Jahre Friedenszeit auf dieser Erde sein wird. Und das ist nun wichtig zu wissen, nämlich er hat doch alles in der Hand. Er schafft Frieden, auch über die ganzen Völker. Die Macht hat er. Und dann der Zustand des großen Friedensreiches. Wie wird er sein? Da wird die Hauptstadt beschrieben, nämlich Jerusalem. Jerusalem heißt Stadt des Friedens oder Gründung des Friedens. Diese Stadt, die ist, glaube ich, 17 Mal zerstört und wieder aufgebaut worden. Da war immer Krieg gewesen. Was da nicht alles Schlimmes war, bis hin zu den Kreuzrittern, die hingezogen sind in einigen Kriegen und haben nicht nur die Sarazenen umgebracht, auch die Juden und wer sonst noch da war. Das war so unchristlich, so friedelos, so schlimm. Echte Christen können so etwas nicht machen. Aber das wird einmal alles vergessen sein. Dann wird Jerusalem eine Hauptstadt des Friedens sein. Warum? Weil der darin regiert und lebt, der Friede ist, nämlich Jesus Christus. Es wird schon gesagt, gerade in der Geburtsankündigung Jesu, durch den Engel Gabriel, du sollst deinen Sohn Jesus heißen und er wird eben sein Volk regieren. Er wird auf dem Throne Davids sitzen. Und der Thron Davids war wo? In Jerusalem. Der Thron wurde auch Thron Jahwes genannt. Wir lesen das da, wo zum Beispiel Salomo König wurde. Er setzte sich auf den Thron des Herrn in Jerusalem. Eine hohe Verantwortung. Gott wollte von da aus regieren und er wird es in Zukunft tun, auch von Jerusalem. Es wird keine internationalisierte Stadt sein. Es wird auch nicht die Hauptstadt der Palästinenser sein. Die Palästinenser hat noch nie einen Staat. Und sie hätten ja diese Stadt zu ihrer Hauptstadt machen können, als die Juden nicht da waren. Haben sie aber nicht gemacht. Erst die Juden, die wieder hinzogen, ehe der Staat gegründet wurde, haben Land gekauft und Infrastruktur hingebracht. Das wissen viele heute gar nicht. Natürlich tun uns die Palästinenser leid. Und wir wünschen ihnen Frieden. Und sie werden auch diesen Frieden bekommen. Das werde ich nachher noch gleich zeigen. Und sie werden einen wunderbaren Segen auch bekommen, wenn sie dann an Jesus Christus auch gläubig werden. Allah wird vergessen werden. Mohammed wird vergessen sein. Aber der wahre Gott wird leben. Und dann gibt es Einigkeit unter diesen Völkern, Juden und Palästinensern und Ägyptern und Syrern und wie sie alle heißen. So steht es in der Bibel. Und sein Wort ist wahr. Also, Jerusalem, da sagt der Herr in 2. Chronik, Kapitel 6, Vers 6, Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort wohnen soll. Nicht Allah, Allah ist ein ganz anderer Gott, sondern Jahwe steht hier. Wenn wir in der Bibel das Wort Herr groß gedruckt haben, steht im Urtext Jahwe. Diesen Namen hat Gott selber kundgetan, einmal dem Mose. Ich bin, der ich bin. So sollt ihr mich anrufen. Wir lesen das im 2. Buch Mose, im 3. Kapitel, da, wo Mose den feurigen, brennenden Busch gesehen hat. Und Gott hat ihn da geantwortet. Und immer wieder bei meinem Namen, auch in der Endzeit, auch im tausendjährigen Reich, wird der Name Jahwe gebraucht werden. Und wenn man Jesus anbetet, betet man auch Jahwe an. Denn der Name Jesus bedeutet, in Jahwe ist die Rettung. Also wer Jesus anbetet, betet im Grunde auch den Vater an. Ganz logisch, ganz klar. Weltfrieden durch gemeinsames Lachen las ich jetzt in der Zeitung. Da war ein Tag, an einem 5. Mai im letzten Jahr war das, und da heißt es, am Sonntag ist der Weltlachtag. Dieser Tag wurde vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Also da stand es in der Zeitung letztes Jahr. Aber vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Und die Menschen auf der Welt sollen daran erinnert werden, wie wichtig es ist, gemeinsam zu lachen, Spaß zu haben, friedlich miteinander umzugehen. Um 14 Uhr soll deshalb 3 Minuten lang gelacht werden. Jeden ersten Sonntag im Mai wird der Weltlachtag gefeiert. Und es gibt sogar weltweit rund 5000 Lachclubs. Denn Lachen macht glücklich. Lachen ist die beste Medizin und Lachen führt zum Frieden. Na, die Leute lachen doch nicht. Und wo ist da der Friede? Die lachen noch über Leichen sogar. So schlimm kann der Mensch sein. Aber gehen wir weiter. Jerusalem, der Herr wird zu Zion wohnen, Zacharia 2. Weiter, von Zion wird Weisung ausgehen. Das heißt, das Wort Gottes wird von da kommen. Die Leute werden sich, die Menschen werden sich belehren lassen. Und sie werden eine Friedenshaltung bekommen. Ganz wunderbar. Dann weiter in Sacharja 9. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Befehl oder gebieten. Und dann werden sie Frieden haben. Dann darf kein Krieg sein. Jerusalem wird genannt Yahweh Shammah, genannt hier wohnt Yahweh. Und da, wo er ist, ist Frieden. Hier auf dieser Erde, da werden die Schwerter zu Pflugscharen gemacht. Und dann werden auch die wiedererweckten Märtyrer, die hier um Jesu willen, um des Glaubens willen gestorben sind, werden auferweckt werden, werden mit Jesus regieren und die Seinen überhaupt. Offenbarung 2, Vers 26. Die Gemeinde, die Überwinder, werden einmal mitherrschen, so heißt es dort. Und Sacharja 14 sagt, alle Völker werden nach Jerusalem gehen, um dort anzubeten. Und wenn man anbetet gemeinsam, macht man keinen Krieg. Da wird der Herr geehrt, da freut man sich über Brüder und Schwestern, egal woher sie kommen. Und das ist schon immer ein Vorgeschmack für mich gewesen, auf Konferenzen oder wenn ich in den Ländern unterwegs war. Menschen, die eigentlich ganz anders waren, eine andere Lebensführung hatten. Aber wenn sie Jesus hatten und von der Bibel her lebten, waren sie meine Brüder und Schwestern. Wir verstanden uns sofort. Ganz herrlich. Ganz wunderbar. Und dann wird es einmal vollkommen sein. Und auf diesen Tag gehen wir zu. Und deshalb wollen wir auch in dieser Welt, in der Zeit des Unfriedens, Frieden ausleben, Menschen zum Frieden führen und wir wollen manches erdulden, was wir vielleicht nicht ändern können. Wir wollen uns nicht lange beklagen, wir können alles das dem Herrn sagen, dass er uns Kraft gibt, dass wir durchkommen, dass wir im Frieden gut durchkommen und ihn dabei sogar ehren. Israel im tausendjährigen Reich zum Beispiel, wird dann gläubig sein. Nach Daniel 12, Vers 1 werden sie in der großen Drangsalzeit gläubig werden. Es wird eine solche trübselige Zeit sein, wie sie nie gewesen ist. Und da heißt es, in der Zeit wird dein Volk, Daniel, gläubig werden. Sie werden errettet werden. In Römer 9, 27, auch im Neuen Testament wird davon gesprochen, wenn die Vollzahl der Gemeinde erreicht ist, alle, die wirklich gläubig sind, da geht es nicht nach Konfession, sondern ob man im Buch des Lebens steht, ob man ewiges Leben hat. Und wenn die Zahl, die Gott sich da gesetzt hat, erreicht ist, wird sie entrückt. Und danach wird Israel gläubig werden. Da greifen die Völker die Juden besonders an. Und auch in Römer Kapitel 11 von Vers 25 an wird es deutlich gesagt. Auch in Sacharja 12, Vers 10, da heißt es, dann werden sie, die Juden, mich ansehen, in den sie gestochen haben. Das sagt Gott von sich. Sie haben in mich gestochen. Ja, Gott ist doch Geist, ne? Aber sie haben in Jesus gestochen. Was sagt der 2. Korinther 5, Vers 19? Gott, oder 17, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also wer in Jesus stach mit dem Speer oder ihn gekreuzigt hat, hat auch Gott letztlich gekreuzigt, der die Erlösung vollbracht hat. Und dann wird wirklich Friede sein, ein Zustand, wie man ihn hier eigentlich noch nie gekannt hat. In Jesaja 27, Vers 5 und 6, da heißt es, dass einmal die Juden, sogar Israel, den Erdkreis mit Früchten erfüllen werden. Jetzt gibt es ja schon Apfelsinen und alles Mögliche, nicht? Jaffa war immer sehr bekannt gewesen. Und das kleine Land, wo früher nichts war. Und sie produzieren wunderbare Dinge. Und dann wird es noch besser werden. Sie werden die Wüste ganz urbar machen. Da wird ein großer Teil der Wüstenberge in Judäa wird verschwinden. Die Bibel sagt es ganz genau. Der Bezirk um Jerusalem herum. Dann wird Ackerland werden. Friede. Weiter. Früh- und Spätregen wird es geben. Joel Kapitel 2. Regelmäßig, sodass eben keine Trockenheit mehr ist. Dann wird der See Genezareth immer gefüllt sein. Der Jordan wird genug Wasser haben. Und dann gibt es noch viele Bäche, die dann gefüllt werden mit Wasser, die heute trocken sind. Weiter, die Wüste wird grünen. Wenn man heute durch die Wüste fährt, und ich bin oft durchgefahren, so trocken, nicht wahr? Dass da überhaupt Wesen existieren können, ist ein Wunder. Wie wird es erst sein, wenn dann alles grün ist? Frieden sogar in der Tierwelt. Wie können sich doch Tiere untereinander ganz schön zanken und sogar umbringen? Die eigenen Artgenossen sogar. Ich habe das letztens im Fernsehen wieder gesehen, die Ameisen, wie die sich gegenseitig bekämpfen. Selbst die Ameisen. Und wie viele andere? Überall in der Tierwelt. Und dann wird Friede sein in der Tierwelt. Nämlich, dann wird ein Löwe mit einem Lamm zusammen sein können. Dann wird ein Kind mit einer giftigen Schlange spielen können. Die beißt nicht mehr tot. Wunderbar. Können wir uns gar nicht vorstellen. Doch Gott verändert diese Wesen. Es wird Friede sein. Und die Menschen werden sehr alt werden. Jesaja 65, Vers 20. Da wird es eine lange Rente geben. Oder wir kommen gar nicht in die Rente, wir bleiben immer jung. Ja, ganz interessant. Ja. Aber das sind Verheißungen für diese Welt. Frieden wird mit allen Völkern sein. Jesaja 14, Vers 4 bis 8. Und dann Friede mit Ägypten und Assyrien. Jesaja 19. Dann wird eine Straße, eine Autobahn gebaut von Ägypten unten über Israel nach dem alten Assyrien zum Irak hoch und so weiter. Eine Handelsstraße. Und es wird Friede sein und Gott wird die Völker segnen. So lesen wir das in Jesaja Kapitel 19. Und dann weiter, die Araber, die Palästinenser, was wird mit ihnen sein? Das wollen wir jetzt einmal lesen. Nämlich Jeremia Kapitel 12 von Vers 14 an. So spricht Jahwe gegen alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Siehe, ich will sie aus ihrem Land ausreißen und das Volk Juda aus ihrer Mitte reißen oder befreien. Das ist also das Erste. Die Nachbarn, die um Israel herum sind, die Israel angreifen wollen, das Land wegnehmen wollen, die will er auch ausreißen, wie er mal die Juden ausgerissen hat und hat sie in die babylonische Gefangenschaft gebracht. Das Haus Juda will ich aus ihrer Mitte befreien. Weiter. Wenn ich aber ausgerissen habe, diese Völker. Interessant ist, wie die heute ausgerissen werden. Sehen wir doch mal an, Syrien, wie die flüchten müssen. So traurig wie das ist, nicht? Furchtbar. Aus all diesen Ländern, Tausende von Menschen kommen da schon. Da zeigt sich etwas davon. Das ist biblische Erfüllung. Und weiter. Ich will mich aber dann wieder über sie erbarmen und einen jeden in sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. Das ist das Erste. Und weiter. Es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden. Das ist das Volk Israel, wenn die gläubig sind. Bei meinem Namen zu schwören, nicht bei Allah, bei meinem Namen zu schwören heißt gläubig zu sein, sich zu ihm bekennen, Jesus. So wahr Jahwe lebt, nicht einfach Gott oder Allah, sondern Jahwe und damit Jesus, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören. So sollen sie inmitten meines Volkes wohnen. Da steht's. Mitten drunter. Wir werden Gemeinschaft haben können. Wir werden sich verstehen. Es gibt heute schon viele Palästinenser oder Araber. Früher sagten sie immer nur Araber, wenn ich da war. Erst die letzte Zeit sagen sie Palästinenser, weil durch die Politik da in das Denken hineingebracht wurden. Ja, und sie möchten mit den Juden eigentlich gut verkehren. Wie viel? Ein Scheich kam in meine Gruppe und sagte, wir verstehen uns mit den Juden eigentlich gut und wir wollen Freundschaft haben. Aber sie werden eben so aufgehetzt. Aber dann spielen die Landesgrenzen gar nicht mehr so die Rolle, auch mit Ägypten nicht mehr. Wenn die sich alle verstehen, ist das doch wunderbar, wenn man ohne Kontrolle über die Grenze fahren kann. Nicht? Ist doch herrlich. Und dann im Frieden, keine Angst mehr zu haben, überfallen zu werden, dass es wieder Krieg gibt und so weiter, gar eine Atombombe noch geworfen wird und so. Aber hier die Drohung auch, wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten. Wer einfach sich gegen den Herrn stellt, kann keinen Segen, keinen Frieden haben. Aber dann das Letzte noch, es wird sichere Grenzen geben, auch für Israel. Die werden festgelegt, obwohl man mit anderen Völkern gut Kontakt haben wird. Das Tote Meer wird gesund werden. Wer nochmal zur Heilkur will, der muss bald hin. Nachher wird es kein salziges Meer mehr geben. Jetzt gibt es ja nicht mal Salzheringe drin. Nicht? Ist ja so salzig. Dann wird es wunderbares Wasser geben und Fische wird es drin geben. Dann steht geschrieben in Hesekiel 47, dass da sogar bis Engedi die Fischer ihre Netze ausspannen und sie werden fischen. Was bis heute nicht der Fall ist. Weiter, Israel wird sogar missionieren. Nach Jesaja 66, sie werden in die Welt ziehen, dorthin, wo Menschen noch nicht gläubig geworden sind. Auch werden sie Juden zurückbringen, die noch nicht zurückgekehrt sind. Es wird keine Bundeslade mehr geben. Es wird einen Tempel geben, ja, den werden sie bauen, aber keine Bundeslade mehr. Das steht in Jeremia 3, Vers 14. Man wird auch nicht mehr sich daran erinnern und sie herbeisehnen. Warum denn eigentlich? Nun, weil Israel im neuen Bund ist. Der alte Bund, da mussten Opfer gebracht werden. Da musste jedes Jahr auf dem Deckel der Bundeslade das Blut gespritzt werden. Zur Versöhnung. Und es musste immer wieder getan werden. Denn diese Opfer, Tieropfer, so sagt der Hebräerbrief, konnten nur die Sünde für eine Zeit zudecken, aber nicht beseitigen. Das hat erst das Blut Jesu Christi geschafft. Und nun haben sie Jesus, also wird ihre Sünde vergeben und die Bundeslade brauchen sie nicht mehr. Da ist wirklich echter Friede. Und weiter in Sacharja 8,20, Israel wird von allen Völkern geschätzt und geliebt werden. Heute will man mit den Juden nichts zu tun haben. Man denkt, man hat nur Schwierigkeiten und die sind wirklich die Schlimmen. Die sind Menschen wie du und ich, Fehler und positiv. Und viele sind überhaupt nicht gläubig, auch Atheisten wirklich. Aber heute bekehren sich mehr und mehr Juden auch, die zu Jesus finden. Und ich habe viele Kontakte gehabt und das war eine wunderbare Sache. Aber eines wissen wir, er ist der Friede in Person. Deshalb brauchen wir zuerst Frieden für uns, damit wir mit Gott in Ordnung kommen, Frieden im Herzen haben. Ich kann mich noch erinnern, zu Weihnachten ein kleiner Vierjähriger sagte in der Gemeinde, wo ich damals war, einen ganz kurzen Vers auf, der bleibt mir haften bis heute. Schönste aller Weihnachtsgaben, tief im Herzen Frieden haben. Es reimt sich und ganz kurz, ne? Das ist das Schönste überhaupt. Tief im Herzen Frieden haben. Hast du Frieden? Wenn ich nehme Jesus an und er gibt dir den Frieden, er vergibt alle Sünde und Schuld. Und er wird der Sünde nie mehr gedenken. Und dann wirst du die Kraft haben, wenn du mit jemandem Zoff hast, dich zu versöhnen, kannst vergeben. Da gibt er die Kraft dazu. Und dann wirst du das Evangelium des Friedens weitergeben, zeugnismäßig, dass andere es auch finden. Und irgendwann wirst du es miterleben, später, wenn der Herr Jesus Frieden in der ganzen Welt schafft, im tausendjährigen Reich. Aber dann gibt es ja einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da wird der Friede noch größer sein. Denn es wird etwas Perfektes sein, so perfekt, wie wir es überhaupt nicht kennen in dieser Welt. Selbst im tausendjährigen Reich nicht. Das hat Gott bereitet, denen, mit denen Gott Frieden machen konnte, durch Jesus Christus. Also wir haben ein wunderbares Ziel. Wir gehen auf etwas Wunderbares zu. Zwischendrin gibt es Dunkles, uns, was uns nicht gefällt. Aber der Herr ist dabei, weil er selbst der Friede ist. Und schenkt uns Frieden in jeder Situation. Deshalb komm und sag Ja zu ihm. Amen.